presents the Heresy Rumble Wednesday. Tonight, two heavyweight old guys talk about their visions and upcoming battles and campaigns during the Age of Darkness and the Warhammer 30K Horus Heresy setting. The Heresy Rumble Wednesday, only available at BIN.
Hallo und schönen guten Abend, liebe Zuschauer, Zuschauer, zu viel YouTube gemacht, Zuhörer da draußen. Ich bin hier mal wieder mit einer Wochenshow für beim Imperator nichts Neues und habe einen Gast mitgebracht, und zwar den lieben Marc, aka Partisan Design. So kennt man den aus Instagram. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, schön, dass du dabei sein konntest, und auch vielen Dank dafür. Ja, wer dich noch nicht kennt, auf Instagram Partisan Design gucken oder demnächst auch hören, kann man ja auch schon was sagen, glaube ich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Mittlerweile dann am 3.7. wird die erste Folge für den Spartenfunk erschienen sein. Das ist ein Podcast, der sich um Trench Crusade dreht, und das ist der erste inoffizielle deutschsprachige Podcast, in dem ich auch mitwirken darf, zusammen mit ein paar anderen Jungs.
Ja, der liebe...
Genau, mal gucken, der wird vielleicht monatlich erscheinen.
Genau. Der liebe Phil von Dysonauts, den kennt der geneigte Zuhörer ja auch. Der war auch schon ein paar Mal bei uns zu Gast. Der wird auch dabei sein. Und wie viele seid ihr insgesamt?
Aktuell sind wir, glaube ich, 6, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Holla die Waldfee. Immer alle gleichzeitig oder habt ihr Schichten eingeteilt?
Nein, es wird immer so sein, dass einer von uns hat quasi so die Hostkappe auf, und dann hat man immer so ein, zwei Leute mit dabei, die im Gespräch mit dem sind, und dann arbeiten wir uns da so durch die Themen durch in den verschiedenen Folgen, und das wechselt immer, wer da gerade so der Host ist.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Und dann der Pilot. Ja, wird spannend. In der Pilotfolge waren wir auch nur zu zweit und war schon ein sehr interessanter Einstieg.
Ihr redet ja, ich meine, das Spiel hat ja innerhalb kürzester Zeit eine unheimliche Fülle an Lore zusammengetragen irgendwie. Wird's ein Lore-Podcast oder macht ihr da auch, keine Ahnung, stellt ihr das Regelwerk vor und so oder alles ein bisschen?
Also genau, also Folge 1 war jetzt halt hauptsächlich so Vorstellung vom Regelwerk und der Welt, so ein bisschen in groben Zügen, was für Fraktionen gibt's, was zeichnet die aus. Folge 2 wird sich darum drehen, es ist ein Lore-Deep Dive dann, wurde schon gesagt, dass man sich da mal richtig tief reinschmeißt und mal irgendwie so ein bisschen erklärt kriegt, was ist da eigentlich in der Welt ab 1099 passiert und so weiter und so fort. Und in Folge 3 und 4, so wie wir es bisher geplant haben, gehen wir dann so ein bisschen nochmal die Fraktionen durch, so unter dem Blickpunkt, wie spielen die sich eigentlich? Auf was lasse ich mich da ein, wenn ich Neu-Antioch spiele? Worauf lasse ich mich ein, wenn ich Heretic Legion spiele? Und genau, also alles so aus dem Blickpunkt, wie kann ich das möglichst schwitzig spielen, wenn ich da Bock drauf habe? Oder wie kann ich es halt auch vielleicht so machen, dass ich auch mal eine Schnitte mit habe gegen jemand anders? So hatten wir uns das zumindest gedacht.
Heretic Legion habe ich ja komplett hier ausgedruckt und noch nicht eine Figur bemalt. Naja.
Ja, wie der Zufall will, habe ich auch vor der Heretic Legion schon so eine komplette Bootscrew hier liegen und auch fertig gemacht. Ja,
sehen übrigens, die hattest du auch bei Instagram hochgeladen, richtig?
Ja, genau, das sind meine Umbauten.
Sehen richtig fantastisch aus. Ja, aber bevor wir jetzt hier weiter rumschwärmen über das Spiel, wobei, ist ja eigentlich ein schöner Übergang, weil es ist ja ein grimdarkes, quasi historisches Tabletop, sage ich jetzt mal. Und da ich jetzt gerade aus Belgien zurückkomme und wir Napoleon besiegt haben, ja, wir haben nämlich den Franzmann versohlt und niemand wird weiter gezwungen sein, hier die Marseillaise zu singen. Bei dem 210-jährigen Reenactment der Schlacht von Waterloo, was sich gerade diesen Monat gejährt hat, hat sich einiges gejährt im Übrigen. Ne? Also gerade so historische Schlachten war viel jetzt quasi gerade. Ja. Ich bin noch nicht ganz fertig mit wieder allem. Ich muss noch meine Schuhe irgendwie einfetten. Aber ich habe immerhin mein Bajonett polieren können. Ist jetzt kein Sexwitz, aber und ja, da dachte ich mir, lade ich mir mal einen Fachmann zu Silver Bayonet ein. Ursprünglich wollte ich ja, hatte der Nils angefangen, Silver Bayonet so ein bisschen anzufixen. Und da war ich auch direkt mit Feuer und Flamme. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, 3 vollbemalte Banden. Eine vierte ist in Arbeit. Und zum Glück kann ich ganz viel Mordheim-Kram dafür verwenden. Und Nils hat leider noch nicht geschafft, mal irgendwie vorbeizukommen, dass er mal sein erstes Spiel machen kann. Daher dachte ich mir, lade ich dich mal ein. Du bist ja auch in der Spielszene, sage ich jetzt mal, abseits vom reinen Hobby so aktiv. Du hast das ja auch Spiel getestet, richtig?
Jo, genau. Ich bin vor fast einem Jahr durch Zufall in der Facebook-Gruppe über einen Aufruf gestolpert, wo der Autor von dem Italy-Supplement nach Spieltestern gefragt hat. Und dann bin ich da irgendwie so ein bisschen reingeraten. Und habe dann mit ihm und ein paar anderen Leuten zusammen über so, was waren das, ich glaube 2,5 Monate, 3 Monate lang die Szenarien, also die Single-Szenarien und die Multiplayer-Szenarien gespielt testet und hatte schon vorher so ein bisschen den Einblick in die neuen Soldaten, die es geben wird und neue Spielmechaniken. Genau, und bin da auch jetzt wieder eingeladen worden, nochmal an einem weiteren Buch mitzuarbeiten, was auch irgendwann erscheinen wird.
Aber was das sein wird, kannst du da was zu sagen oder teasern?
Das darf ich nicht.
Schade. Aber ich habe bis jetzt, ich glaube, das Einzige, was ich nicht, das Ägyptenbuch habe ich noch nicht in meinen Händen gehabt. Den ganzen Rest finde ich alles wirklich gelungen. Weil ja, es halt also auch...
Ägypten spiele ich im... Sorry, Ägypten spiele ich immer wieder regelmäßig mit dem lieben Obi vom KeepenCon Podcast halt zusammen bei ihm auf den Kampagnentagen. Kann ich auch nur sehr empfehlen, vor allen Dingen, wenn man so Filme wie Die Mumie oder so mag. Das ist halt, ich finde halt, Ägypten ist sehr gut zugänglich. Ne? Also so mit Pharaonen und Mumien kann halt jeder gut was anfangen.
Ja, und es gibt Johanniter.
Das ist halt schon so.
Auch wieder gut.
Ja, und kein Problem. Die Ägypter, die dabei sind, sind auch ganz cool. Also man kann da so ein paar fancy Sachen mitmachen. Also wir hatten jetzt bei der letzten Kampagne, wo wir mitgespielt haben, hatten wir auch eine komplette Fraktion, die halt nur aus schwarz gekleideten Mamluken bestand. Und das sah halt schon ziemlich geil auf dem Feld aus, wenn die dann da angeritten kommen. Ne? Hat auch wieder so ein bisschen was von die Mumie.
Oder die vier Federn.
Ja, genau.
Bevor wir jetzt hier ins Schwadronieren und Schwärmen verfallen, stellen wir erstmal das Spiel vor, The Silver Bayonet. Was ist denn das?
Ja, was ist das? Das ist ein Skirmisher, bei dem du mit einer Einheit aus Soldaten, also einer Spezialeinheit von Soldaten im Zeitalter der Napoleonik gegen übernatürliche Wesen kämpfst. Das hört sich ein bisschen fancy an, aber eigentlich ist die Tatsache die, dass der Background von dem Spiel sagt, dass es in deren Welt sowas Ähnliches gibt wie die Outer Gods, wie man sich das beim Lovecraft oder beim Cthulhu-Mythos vorstellen muss. Und die nähren sich von Gewalt und von Angst und Schrecken der Menschen. Und sobald diese Energie sich quasi kanalisiert, sehen die Möglichkeit, sich auf der Welt zu manifestieren, aber nur in Form von Sachen, die Menschen sich erdacht haben. Also so wird dann dieser Bogen geschlagen. In den Büchern heißen die die Schnitter sind das, glaube ich.
Die Harvestmen.
Die Harvestmen, die Harvestmen, die Erntemänner. Und die schaffen es dann halt, sich selber zu materialisieren in der Vorstellungskraft der Menschen. Das heißt, die können halt nicht irgendwie, wie man das von Lovecraft kennt, irgendwie so ein komisches Tentakelmonster mit 70 Millionen Augen entstehen lassen, sondern die sind in der Lage, ihre böse Kraft zu manifestieren in Form von Wiedergängern oder Werwölfen oder Vampiren, also alles das, was man so aus der Sagen- und Mythologie-Welt der Menschen kennt,
so
das kann da in diesem Spiel auftauchen.
Der Überbegriff Folk-Horror.
Genau, Folk-Horror trifft es ganz gut. Also das Spiel wird auch immer wieder als Gothic-Folk-Horror Skirmisher vorgestellt. Ja. Und Genau, und da spielt man halt eine Einheit. Also man selber spielt wohl diesen Offizier der Einheit, der dann bis zu 7 weitere Soldaten unter sich führen kann. Und diese Soldaten sind alle davon ausgezeichnet, dass die durch irgendwelche Zufälle schon einmal die eine oder andere Begegnung mit dem Übernatürlichen überlebt haben und deshalb aus den regulären Einheiten entfernt wurden. Und im Englischen, also in der englischen Armee, ist es die Einheit des sogenannten Silver Bayonets, dass die dort zusammengefasst werden. Und die werden immer dann eingesetzt, wenn irgendwo was Widernatürliches passiert. Also, keine Ahnung, irgendwo verschwindet der Nachschub und man erzählt sich, dass er von Wölfen gerissen wurde oder in einem Dorf verschwinden alle Kinder und man behauptet, dass sie aus den Kornfeldern nicht zurückkommen und man erzählt sich die Geschichte von der Kornmuhme. Also was, da werden die dann hingeschickt, um da mal nach dem Unrechten und dem Übernatürlichen zu schauen oder um rauszufinden, ob es vielleicht doch nur eine Räuberbande war.
Ja.
Genau.
Und das gibt das Spiel ja auch her, dass es auch einfach nur eine Räuberbande gewesen sein könnte, wenn man nicht gerade irgendwie diese Kampagnenmissionen spielt. Alles in allem, finde ich, ist das Spiel sehr knackig angelegt im Sinne von, das kann man echt gut spielen. Also es ist niederschwellig, da reinzukommen. Du musst keine Unmengen an Geld ausgeben. Ne? Also wie du gerade schon gesagt hast, eine Warband besteht aus 8 Soldaten, bis zu, muss man ja sagen. Ne?
Genau.
Oder es könnte ein neuntes Modell dabei sein, wenn du zum Beispiel einen Reiter spielst, den kannst du ja sowohl zu Fuß als auch zu Pferd spielen.
Genau, richtig. Also im Grunde genommen kannst du als Faustregel sagen, wenn du jetzt sagst, boah, da habe ich richtig Bock drauf, gehst du auf die einschlägigen Seiten, kaufst dir so einen Blister von den Parrys mit napoleonischen Soldaten von einer Sorte drin. Bei Jägern geht das besonders gut. Und dann kannst du erstmal für den Einstieg so eine Standardeinheit spielen. Ich mache das zum Beispiel ganz gerne bei Spielen. Ich gehe dann immer her, ich habe einen Offizier und einen Unteroffizier, die sind mit ihren Fähigkeiten so ein bisschen ausgerüstet, dass man die für auf die Situation auslegen kann. Und für den Einstieg habe ich dann daneben her noch so 3 bis 4 Jäger oder normale Feldsoldaten oder leichte Infanterie, die dann zu dieser Einheit zusammengefasst wurden. Und im Background kann man das halt schön so schreiben, dass halt 2 Spezialisten losgeschickt wurden und die haben die örtlich ansässige Jägereinheit, Volkswehreinheit, was auch immer.
Landwehr.
Und haben gesagt, so, wir müssen da jetzt nach dem Rechten schauen. Wir haben schon seit Wochen nichts mehr vom Priester am Friedhof gehört. Wir gehen da jetzt mal gucken.
Ja.
Und dann startet quasi auch schon das Szenario. Und das kann man sich auch sehr schön selber zurechtlegen und da coole kleine Mini-Kampagnen zu schreiben. Ja.
Ja,
aber das sagtest du ja schon, es ist sehr knackig und sehr niederschwellig.
Ja, sowohl finanziell, denn wenn man so eine, also das Grundregelwerk kostet denn das? 20 oder irgendwie sowas? 25 Pfund, wenn man es denn bei Northstar bestellt. Ich denke mal irgendwie sowas, ja, 25, ja. Um die 30 Euro wird es wahrscheinlich kosten.
Ich glaube in Deutschland, du kriegst es auf jeden Fall bei Stronghold Terrain, kriegst du es, glaube ich, für knapp 30 Euro oder so. Und die Supplements, die es gibt, liegen immer so bei 15 bis 19,95. Also es sind alles Schnapper irgendwie. Und wenn man sich überlegt, was man sonst für so ein Spiel ausgibt, ist es
eben
nicht so viel.
Eben. Es gibt Warband-Boxen, da haben so eigentlich alle Fraktionen, zu den Fraktionen kommen wir gleich noch, so ziemlich alle haben mittlerweile fast 2, manche sogar 3 Warbands. A8 Figuren kosten, glaube ich, auch so 30 Euro, also wirklich nix, ne? Außer die Preußen, die haben nach wie vor nur eine. Meine Güte, weißt du da was?
Die sind vernachlässigt und alles von dem, was ich weiß, da sind die Preußen auch nicht so krass im Fokus. Ich bin auch selber total traurig, dass es noch nichts gibt, wo zum Beispiel Braunschweiger drin sind.
Ja.
Weil
exakt.
Da blutet mir immer das Herz.
Ein Freund von mir hat eine richtig geile Braunschweiger Armee gebaut. Und hat aber auch ein paar von den von seinen Modellen schon so umgebaut, dass die da halt auch bei Silver Bayonet rein passen würden. Braunschweiger haben zu der Zeit ja für England gekämpft in erster Linie. Man kann die natürlich jetzt einfach als Engländer spielen, aber Niederländer, ne, würde ich jetzt auch, keine Ahnung, Engländer oder Franzosen machen, je nachdem, wann man das denn irgendwie verorten will, sein Spiel. Aber sowas wäre halt cool, ne? Wenn so noch diese, es gibt so viele kleine oder wie heißt denn das? Hessen, ne, oder Nassauer oder ja, genau. So, ne, die man da richtig. Noch irgendwie, oder, ne, wie, ich finde Tiroler fantastisch, weil die halt auch so, also die Geschichte der Tiroler zu der Zeit ist absolut faszinierend. Das ist im Prinzip so österreichische Taliban, muss man schon fast sagen, die unheimlich lange gegen Napoleon irgendwie ausgehalten haben. Und man kann die natürlich aber auch prima nach einfach mit den Österreicher Regeln spielen. Ja. Ja, und was das Spiel halt sehr, sehr zugänglich macht, ist, selbst wenn du sagst, ich will jetzt hier diese 35 Euro oder 30 Euro, was so eine Grundbox Warband kostet, nicht ausgeben. Es gibt jede Menge Hersteller von historischen Miniaturen, die halt, historische Miniaturen aus dieser Zeit herstellen. Die kosten im Schnitt irgendwas zwischen 1,50 Euro und 2 Euro pro Miniatur. Also das ist wirklich, das ist gar nichts.
Vollkommen richtig, ja. Also ich glaube, da kann man auch total easy was kriegen, wenn man bei Gripping Beasts zum Beispiel guckt. Die haben ja jetzt die Front Rank Linie aufgekauft. Da muss man dann natürlich aus GB importieren. Aber da kannst du dir Einzelfiguren in relativ schmissigen Posen gönnen. Und bist du dann auch irgendwie, weiß nicht, mit, was bezahlt man da? Da bist du vielleicht mit 30 Euro dabei und hast deine Bande zusammen, so ungefähr, inklusive Zoll.
Die kosten, ich glaube, 1,70 Pfund im Schnitt. Und gerade die Frontrank-Sachen, die ich finde auch, was du gerade gesagt hast, die finde ich richtig geil. Also so von den Posen, alle sehr dynamisch, die sind immer irgendwie in Action. Die finde ich echt gut. Da habe ich jetzt auch einen Großteil meiner Engländer und ein paar Österreicher draus gemacht.
Sind auch noch so ein bisschen oldschoolig modelliert, aber das sind die Originalmodelle von North Star ja auch. Kann man mögen. Ich fand dieses Oldschoolige jetzt nicht so reißend und habe mich dann auch relativ schnell umorientiert.
Ich meine, da sind natürlich gerade die Plastiksachen von den Perrys sind ja Premium, ne? Oder wenn wir da gerade schon von Premium reden, Piano-Miniatures.
Oder wenn man selber drucken will, ist halt so ein Geheimtipp, ist Lost Heresy.
Ja.
Der Bill Thornton, der macht richtig, richtig geile Sculpts für Silver Bayonet. Der hat eine mega geile Russenbande rausgehauen und der hat richtig schöne Österreicher fertig gemacht.
Wollte ich auch gerade sagen.
Von denen man einige Modelle unbemalt auch super für Preußen oder so nehmen kann.
Ja,
genau.
Das ist das Schöne zu der Zeit, ne, da kann man sehr viel, es gibt, wenn man Bock hat, sich da reinzufriemeln, es gibt auch Kitbash-Potenzial, ne, aber du kannst so viele Sachen quer verwenden, weil ob du jetzt im Endeffekt einen österreichischen Husar spielst oder einen französischen oder einen preußischen oder sowas. Im Endeffekt sehen die alle gleich aus, ne? Also bei Linieninfanterie ist das wieder was anderes, aber so gerade die Reitertruppen, tut sich nichts. Oder sehr wenig, ne?
Ja, da muss ich mich outen. Ich bin, ich finde Uniformen in der Napoleonik eigentlich immer total hässlich. Mein Herz ist ganz tief verankert in French and Indian War. Ja, ich mag die Ästhetik nicht so. Also ich bin wirklich, was das angeht, echt nochmal so mit Herzblut 50 Jahre davor. Also 1750 bis 1770 kannst du mich voll abholen. Das Napoleonik ist nicht so ganz meins. Ich habe mich da mittlerweile reingeguckt und kann mittlerweile auch sagen, oh ja, diese Jägeruniform oder oh ja, dieser Braunschweiger gefällt mir.
Ja.
Aber wenn du mich richtig abholen willst, dann müssen es halt die längeren Röcke sein und die Dreispitze.
Boah, nee, ich finde, das war ja auch für mich jetzt in Waterloo so eins meiner Ziele. Ich wollte so viel wie möglich Chaco tragen, weil ich fand hohe Hüte schon immer geil. Egal, ob es jetzt Mittelalter ist oder sonst was. Einfach einen maximal beknackt aussehenden hohen Hut auf dem Kopf. Je höher, desto besser.
Ja, mit dem Jäger-Outfit sind die auch richtig schmissig und cool, das muss ich zugeben.
Ich habe es auch gern getragen, aber ich glaube, ich würde mir noch irgendwie ich kann ja Säbel fechten und ich würde gerne Leute zu Duellen herausfordern und dafür muss ich noch eine Offiziersdarstellung machen. Dafür mache ich, glaube ich, einfach eine Linieninfanterie oder sowas. Naja.
Oh je.
Wenn ich an diesem Spiel etwas kritisieren kann, finde ich, ist das hier und da, dass die Regelbücher schon mal ein bisschen unübersichtlich sind. Ne? Aber was es direkt wieder gut macht, es steht ja explizit drin, wenn man sich über Regeln irgendwie nicht klar ist, fangt nicht drüber an zu streiten, sondern legt die einfach pro Spieler aus. Fertig. Und ne, unübersichtliche Regelbücher kennt man von Games Workshop. Da ist man ja wirklich Gram gebeugt und leid geprüft. Und hier ist es einfach mal sehr, sehr pragmatisch gelöst, das Problem. Ne? Aber es ist halt auch kein, es ist ja nicht kompetitiv, kann man bestimmt so spielen, aber es ist
ja,
es ist ein schönes narratives Spiel. Ne?
Definitiv. Also das lebt von Narrative, das lebt nicht davon, dass du das gegen jemanden spielst, sondern es macht auch am meisten Spaß, wenn man, also in den Büchern gibt es halt auch, es gibt eine Koop-Kampagne und es gibt auch immer eine Kampagne, die man gegen jemanden spielen soll, aber ich kann aus Erfahrung sagen, beide Kampagnen machen am meisten Spaß, wenn man sagt, ja pass auf, du vier Mann, ich vier Mann und wir arbeiten zusammen.
Ja, also haben wir bis jetzt auch meistens so gemacht, vor allen Dingen, wenn ich mit dem lieben Martin gespielt habe, der spielt Amerikaner. Und ich habe bisher meine Preußen größtenteils gespielt. Und wir haben das jetzt ein paar, also eigentlich die ersten paar Spiele haben wir immer, man hat sich so ein bisschen sporadisch beschossen, aber im Endeffekt hat man sich schon darauf geeinigt, dass wir jetzt hier das größere Übel bekämpfen müssen. Und im Endeffekt war es ein PvE.
Ja.
Es ist ja auch, also mir wurde das Spiel ursprünglich so ein bisschen schmackhaft gemacht, wie es ist ja im Prinzip ein Extraction-Shooter. So wie Hand-Showdown der Tabletop-Skirmisher. Und
das trifft es ganz gut.
Ja, und so spielt sich das halt auch, ne? Also im Positiven. Aber was ja auch geil ist, und das habe ich mehrfach, ich habe es noch nicht selber gemacht, aber ich habe es mehrfach gelesen und gehört, man kann es ja auch als Singleplayer spielen.
Ja, das habe ich jetzt schon auch im Rahmen des Spieletests mehrfach gemacht, aber das kann man auch so mal machen. Ich mache das ganz gerne, wenn ich für zum Beispiel für Conventions, wenn ich selber Szenarien schreibe, dann setze ich mich einmal hin und spiele das Ding selber durch. Da merkt man halt auch einmal selber so, wo man sich noch ein bisschen verhaspelt hat. Und es macht tatsächlich aufgrund der KI-Engine, die da drin ist, durchaus Spaß, nur gegen die Monster zu spielen.
Ja.
Man fühlt sich halt selber immer so ein bisschen blöd, wenn man irgendwie gefühlt, und das reduziert die Spielzeit auch brachial, ne? Wo du normalerweise eine Stunde, anderthalb brauchst, stehst du dann irgendwie 20 bis 35 Minuten allein in deinem Kämmerlein, wirfst immer wieder einen Würfel, misst irgendwas ab und dann denkst du dir so, yay, super gewonnen und gehst wieder raus. Also es fühlt sich komisch an, aber man kann es gut machen.
Ja, ja, und die Immersion soll ziemlich gut sein, habe ich gehört, ne? Also
ja,
wenn man es dann auf sich wirken lassen kann, dann auf jeden Fall. Also möchte ich auch mal machen, aber ich habe leider jetzt bis gerade noch sehr viel um die Ohren gehabt, was so Gedöns, Vorbereitungskram und sowas angeht, von daher, aber werde ich ja auf jeden Fall die Tage machen. Und natürlich dann immer schön ganz viel Solo spielen und dann immer schön Erfahrungspunkte aufschreiben, ne?
Ja, nein, das Quatsch. Ist auch noch, die Erfahrungspunkte sind, also das Kampagnensystem ist definitiv auch so ein, also für mich ist es ein kleines Manko an dem Spiel, das ist nicht so super geil austariert. Also wir haben zum Beispiel für uns, wenn wir spielen, so einen Hybriden aus dem alten Mordheim-System und den Werten, die vom Regelwerk angegeben werden, zusammengebastelt und haben halt auch, wann man wie viel XP bekommt, ein bisschen angepasst, damit man, wenn man nur so einen Kampagnentag spielt, auch nach drei Spielen Progress auf seiner Warband hat und da irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, dass sich das Spiel lohnt, weil nach den normalen Regeln müsstest du, glaube ich, man muss, glaube ich, 6 Spiele alleine spielen, damit deine Charaktere dann etwas mehr Mut haben als vorher.
Ja.
Und das hat im Spiel, macht es nicht so viel Unterschied. Und es gibt halt immer noch eine Wahrscheinlichkeit, wenn du zum Beispiel ausgeschaltet wirst oder wenn du einen Terror-Check, die kommen im Spiel immer dann vor, wenn deinem Charakter irgendwas Unvorhergesehenes macht. Ich glaube, wir müssen gleich einmal die Mechanik erklären, damit sich das ein bisschen besser rausbildet, was wir da meinen.
Ja.
Also du musst dann auf jeden Fall, wenn du so einen Panik-Check verkackt hast, musst du hinterher auf einer Tabelle würfeln und wenn du Pech hast, wird dein Charakter dabei einfach wahnsinnig. Das heißt, du hast dann vielleicht jemanden, den du schon 12 Spiele durchgebracht hast und im 13. Spiel ist er leider, hat er so einen Terror-Check verpasst, hat einen Nervenzusammenbruch bekommen und wenn du dann würfelst, wie es ihm weitergeht, ist er leider irre geworden. Dann kannst du den ja quasi in eine Tonne kloppen und wieder von vorne anfangen.
Ja.
Das ist halt sehr, sehr wenig belohnend, finde ich.
Ja, das ist zum Glück bisher nur meinem, ich spiele einen ganz normalen Landwehrmann unter anderem als Conscript, also wirklich so der unterste Schütze-Arsch, den man sich vorstellen kann, der ist nicht besonders gut von den Werten und der ist auch einmal verrückt geworden, der hat jetzt quasi, der hat gar, also einen Malus auf Mut und
genau.
Der reißt nicht viel. Aber der ist gut, um den vorzuschicken. Damit, wenn was passiert, dass es nicht den teuren Leuten passiert. Das ist Schütze Fedder. Landwehrmann Fedder.
Schütze Landwehrmann Fedder, der arme Kerl. Ja. Der klingt auch schon so, als ob er immer sehr viel Kasala abkriegt.
Ja, der sieht auch bedröppelt aus. Hat aber Spaß gemacht. Also hat auch Spaß gemacht, den zu bemalen. Du hast gerade gesagt, so ein bisschen, ihr habt bei Mordheim auch geguckt. Ne? Ich habe mich beim Spielen auch immer wieder an Mordheim erinnert gefühlt. Wir haben das auch eine Zeit lang, also mit den gleichen Leuten eigentlich zum Teil, sehr intensiv gespielt. Liegt ja auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass das ja von dem guten Herrn, ach, wie heißt er noch?
Joseph McCullough geschrieben wurde.
Genau. Und der ist jetzt auch niemand Unbekanntes in der Tabletop-Szene. Der hat schon jede Menge Sachen gemacht. Frostgrave, Stargrave und noch einiges mehr. Hat auch Romane geschrieben. Und bei so einer Art Mordheim-Con sagte auch mal der Thomas Pirinen, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Thomas. Erfinder von Mordheim, dass im
und
Prinzip
Trench Crusade.
Und Trench Crusade, ja. Also du hast ja mittlerweile fast die ganze alte Games Workshop gerade bei Trench Crusade. Ne? Das ist
ja verrückt. Ja.
Dass das im Prinzip der inoffizielle Nachfolger von Mordheim wäre. Und ich glaube ja, Silver Bayonet ist im Endeffekt eine Art Erweiterung Weiterentwicklung von Frostgrave, richtig?
Ja, genau. Also wenn man da so in die Bücher reinguckt, dann stellt man halt sehr schnell fest, dass sowohl Frostgrave als auch Stargrave als auch Silver Bayonet benutzen dieselbe Gaming Engine. Bei Stargrave sind wir schon bei 2 W10 und bei Frostgrave sind wir noch bei einem W20. Also man wirft immer diesen einen Würfel und guckt dann, ob man einen Erfolg oder einen Misserfolg hat. Beim Silver Bayonet ist es so, dass dieses System ein bisschen erweitert wurde. Man wirft halt 2 Würfel, einen Power Die und einen Skill Die. Und die beiden müssen zusammen über einen Wert kommen. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man einen Erfolg. Wenn man da drunter ist, hat man halt einen Misserfolg. Wenn man zum Beispiel jetzt deinen Landwehrmann will zum Beispiel auf meinen Offizier schießen, mein Offizier hat eine Defense von 13, dann würde dein Landwehrmann mit der Muskete anlegen, der würde schießen, er würfelt, dann würfelt er mit dem ersten Würfel eine 10, mit dem blauen Würfel, das ist dann sein Skill-Die, würfelt er eine 10 und mit dem roten Würfel würfelt er eine 8. Dann haben wir zusammen 18, das heißt, er kommt über die Defense von meinem Offizier, wäre mein Offizier in Deckung, würde sich der Wurf um einen erschweren, also wären wir nicht mehr bei einer 13, sondern bei einer 14 und er würde trotzdem treffen. Bei jedem anderen Spiel würde ich jetzt nochmal irgendwas werfen, um zu gucken, wie viel Schaden ich mache. Bei Silver Bayonet ist es so, ich werfe einmal diese beiden Würfel und kann dann für die Aktion alles ablesen, was ich brauche. Einer von beiden Würfeln gibt bei einem Erfolg den Schaden an, der gemacht wird. Mhm. Bei einer Muskete ist es zum Beispiel der Power Die. In meinem Beispiel habe ich da jetzt gerade eine 8 gewürfelt. Das heißt, der Schuss würde jetzt, nachdem er getroffen hat mit einer 18, auch instant 8 Punkte Schaden an deinem Charaktermodell machen. Und der hat im Schnitt, glaube ich, 12 Lebenspunkte. Wenn er jetzt vorher schon verwundet wurde, kann es sein, dass ich ihn auf 0 oder weniger Lebenspunkte setze. Dann wäre er damit auf dem Boden und erstmal außer Gefecht. Und das ist quasi schon so die ganze Game-Mechanik.
Ja.
Also zumindest was diese Interaktionen angeht.
Das Schöne ist, es ist halt wirklich, es klingt sehr vereinfacht. Meiner Erfahrung nach, der ich schon geschossen habe, aber auch auch viel Nahkampferfahrung habe mit Waffen, du ja auch. Da kennen wir uns ja im Endeffekt auch her. Ich fand den Kampf ganz im Gegensatz zu zum Beispiel Nahkampf in Kill Team, finde ich, ist unter aller Sau geschrieben. Ne? Ich finde den Nahkampf richtig gut.
Ich finde den Nahkampf auch richtig gut geschrieben. Ich habe aber keine Ahnung, wie der Nahkampf in Kill Team abläuft, weil ich noch nie Kill Team gespielt habe.
Ja. Scheiße.
Okay.
Also du hast im Prinzip nicht wirklich die Möglichkeiten zu parieren. Es gibt ja diesen geilen Clip von diesem, wie heißt er noch? Es ist ein alter so aus Pride-Zeiten, dieser geile UFC-Heini mit dem Super-Schnorris, der einem Japaner, die stehen sich einfach nur gegenüber und hauen sich die ganze Zeit nur ins Gesicht, ohne mal auszuweichen. Und so ist Nahkampf bei Kill Team, gefällt mir überhaupt nicht. Und das ist bei Silverman, finde ich, richtig gut gelöst, dass du halt mit der Aktion-Reaktion-Nummer so ein kleines Flussdiagramm hast, an dem man gucken kann, wie man es weitergeht. Und entweder man schlägt zurück oder man springt in Deckung. Finde ich top.
Ja, das stimmt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man, wenn man zum Beispiel beschossen wird, dass man auch als Reaktion Gegenfeuer wählt, also einmal zurückschießen darf. Mhm. Oder wie du schon sagst, man kann auch, wenn man beschossen wird, dann, ich glaube maximal bis zu 3 Zoll in irgendeine Richtung ausweichen darf. Genau.
Ja.
Ja, also da sind ein paar coole Mechaniken drin in dem Spiel.
Ja, und dann kann man sich in Deckung schmeißen und, ne, es steht da ja auch, ne, es gibt echte Sichtlinien, ne? Also sobald deine Figur irgendwie durch Deckung verdeckt ist, es sind ja Leute, die sind, ich sag mal, kriegserfahren, die man da spielt, steht da explizit im Regelwerk, dann wird sich halt auch irgendwie, die Deckung wird auch ausgenutzt, weil das Leute sind, die wissen, was sie tun.
Ja, genau. Die stehen da nicht dumm in der Walachei rum.
Eben. Was dazu gesagt werden muss, ne? Ich meine, ich habe immer unglaubliches Würfelpech, ne? Ich bin da wirklich schlecht drin, aber meine Güte, ich meine, es sind ja auch Schwarzpulverwaffen und jeder weiß, oder ne, der mal irgendwie, keine Ahnung, so einen Film geguckt hat wie, ja, der alte Waterloo oder Gettysburg oder sowas, ne? Schwarzpulvermusketen sind unheimlich unsicher, ungenau. Das ist auch sehr schön in dem Spiel dargestellt, ne? Weil, oder es liegt an meinem Würfeln, weil, boah, treffe ich wenig.
Also ich habe da schon sehr unterschiedliche Sachen gelesen und gehört. Ich weiß zum Beispiel, dass im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg die Musketen gar nicht so ungenau waren und dass man sich da auch relativ schnell überlegt hat, dass man, die Briten haben zum Beispiel irgendwann kleine Grapes geschossen. Also die hatten dann irgendwann die Kugeln so weit ausgelegt, dass die mit ihrem 51er Kaliber eine Hauptkugel hatten und hatten in diesem Papierballen 2 oder 3 kleinere Kugeln drin, damit die halt auch schon auf so 400, also 400, 500 Meter schon die ersten Schüsse setzen konnten. Und man hat halt durch Tests rausgefunden, dass die Trefferwirkung dann im ungefähren Radius von so 1,5 Metern liegt. Also es ist jetzt nicht so super genau, wie man das heute bei einem Gewehr auf 400 Meter hat, aber wenn ich da so grob hinhalte und ich habe irgendwie so grob diese blau-weiße Gegneruniform in meinem auf der Kimme und ich drücke ab und ich habe die Grapes da drin, dann treffe ich auch mit 400 Metern noch irgendwas.
Aber das ist ja für die Zeit schon Hightech, ne? Also
das ist Hightech, das ist ja auch einfach eine Erfindung, die mit der Zeit gekommen
genau,
ist. Ne? Normalerweise ist die Kriegsführung damals ja total abgefahren. Man hat sich das ja fest vorgestellt wie so Schiffskriegsführung. Also die beiden Linien stehen sich gegenüber.
Ja.
Und dann schießt eine Linie auf die andere, bis sie sturmreif geschossen ist oder das Schiff sinkt. So hat man sich das ja vorgestellt.
Ja.
Und deshalb sind die dann auch alle so nachgerückt in den Linien, anstatt halt mal irgendwie effektiv gezielt zu schießen. Dann brauchst du halt auch keine präzisen Waffen. Ne?
Ja, einfach nur möglichst viel. Ne? Also es wird ja gesagt, mit einer Muskete triffst du einen Mann noch ungefähr auf 50 Meter. So, aber auch nicht mehr gezielt.
Ja, mit einer Standardmuskete, genau.
Ne?
Ja, ja.
Also ne, ich habe eine Brown Bess, die hat ein Kaliber 70. Da schmeißt du halt einfach wie so einen dicken Kieferknacker-Kaugummi rein und der tut die dann irgendwie Richtung Gegner.
Ja, ja.
Ne, da hast du dann, also wenn du da irgendwie mit einer Jägerbüchse, sagt man wohl so bis zu 200 Meter, trifft man damit noch ziemlich genau. Ne? Oder hier, wer noch die geilen alten Sharps-Filme oder die Romane kennt, mit ihren Baker-Rifles, ne? Schön gezogene Läufe,
damit
ist das dann wieder was anderes. Ne? Aber der normale Linieninfanterist oder Landwehrmann oder was auch immer. Lustigerweise, ja, genau. Napoleon hat ja für seine leichte Infanterie, der hat nicht an gezogene Läufe geglaubt.
Der hat das abgelehnt. Der hat seine armen Chasseure und seine armen Voltigeure immer ohne Kram losgeschickt. Und die mussten sich dann da irgendwie dem Beschuss der Baker Rifles und der anderen Rifles ausgesetzt sehen, weil die anderen Lights ziemlich gut ausgerüstet waren und sie halt dummerweise nicht.
Richtig scheiße.
Ja.
Die Armen. Naja.
Ja.
Silver Bayonet.
So. Jo, sollen wir noch ein bisschen was über das Spielfeld und so erzählen und wie so eine Runde ablaufen würde?
Wie viel, wann haben wir denn? Ich habe nicht genau geguckt, wann wir angefangen haben. Wir haben so ungefähr 20 vor angefangen. Ne? Sind jetzt bei einer, ja. Wären wir jetzt bei einer halben Stunde? Ja, dann.
Bei einer halben Stunde.
Dann reden wir gerne noch ein bisschen was über das Spielfeld, weil das ist ja auch integraler Bestandteil des Spiels, ne? Oder der Spielmechaniken auch.
Richtig. Also du hast halt im Schnitt hast du ein Spielfeld, das ist so maximal 3x3 Fuß. Und man spielt aber auch ganz viel auf so 75x75 Zentimetern und dann hast du auf dem Spielfeld als integralen Bestandteil sogenannte Clue-Marker verteilt. Die sind gekoppelt mit einem Kartendeck und wenn du einen Clue-Marker aufdeckst, dann ziehst du eine Karte. Also meistens wird sowas gesagt wie lege 3 rote, 3 schwarze Karten raus. Meistens sind das Bube, König, Ass. Wenn dann eins deiner Modelle zu einem Clue-Marker hinläuft, hat es die Möglichkeit, mit einer Aktion den zu aktivieren. Dann wird eine Karte aufgedeckt und du kannst dann im passenden Szenario nachlesen, was unter der Karte sich zum Beispiel versteckt. Also da kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt irgendwie ich habe zum Beispiel das mal in einem Szenario gehabt, da ging es darum, den verschwundenen Sohn des Dorfkommandanten zu finden. Weil da winkte halt dem Sergeanten, der die Einheit geführt hat, eine Beförderung und der hat sich gedacht, Mensch, das ist meine Chance und er musste das auf jeden Fall schaffen, bevor es die eigentliche Silberbajonett-Einheit schafft, die da wirklich unterwegs war, weil die hatten nämlich schon eine Ahnung, dass der Junge dummerweise von der Kornmume geklaut wurde.
Oh nein.
Ja, und wenn man dann halt zum Glück dieses Ass gezogen hat, dann war da auch wirklich dieser verstörte Junge, der leider paralysiert war und dann musste man den quasi an den Haaren aus dem Kornfeld ziehen. Und wenn man Pech hatte, dann ist man halt, wie das in den Sagen halt auch so war, dummerweise auf einen der Hunde der Kornmume gestoßen. Weil in der Folklore ist es halt so gesagt, dass sie mit den Hunden jagt und dann wird man halt von so einem Hund gebissen. Du drehst also immer, wenn du diesen Marker umdrehst, guckst du halt, was drunter liegt. Wenn du Glück hast, hast du den Jungen. Wenn du Pech hast, hast du halt was anderes. Mhm. Und das, was dabei steht, tritt dann in Kraft. Genau. Wenn du irgendwann alle Marker aufgedeckt hast, kommt es meistens dazu, dass ein besonderes Ereignis auf dem Spielfeld eintritt, also quasi sowas wie das Bossmonster erscheint oder du hast die Aufgabe gelöst, die du lösen solltest, weil sich unter dem letzten Marker quasi dein Quest-Item versteckt hat. Und dann ist es meistens noch die Aufgabe, dass du wie in einem Extraction-Spiel halt auch den Rand des Spielfelds erreichen sollst oder aber dieses Monster ausschalten sollst.
Genau.
Ja. Ja. Und dabei kann man das entweder versuchen zusammenzuschaffen, wenn da besonders viele Monster auf dem Spielfeld sind, oder du kannst warten, bis dein Gegner das Bossmonster getriggert hat, es vielleicht auch schon niedergekämpft hat und dann schießt du ihn halt einfach zu Klump, um dann selber halt zu gewinnen. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, die man da hat. Die letztere ist ziemlich uncool,
ja.
Aber auch schon erlebt.
Ja, das hat auch der liebe Martin beim letzten Mal dann auf einmal versucht. Ne? Nachdem wir eigentlich die ganze Zeit immer schön zusammengespielt haben. Und auf einmal fängt er an, meine Leute wegzuballern. Das gibt Rache, Monsieur. Das sei an der Stelle schon mal erwähnt. Kein Pardon.
Also wir haben das jetzt bei so Spielabenden immer gemacht, wenn wir Silverbayonet spielen. Wir spielen immer eine Runde gegeneinander. Und danach spielen wir auf jeden Fall noch irgendwas aus den Büchern, was in der Koop-Kampagne ist, wo wir uns dann auch beide hinterher nochmal XP aufschreiben und unsere Gruppen so ein bisschen aufleveln können. Dann
ja.
Hat man immer von beiden ein bisschen was.
Was ich sehr praktisch finde, ist, es ist ein Spiel, in dem man, wenn man schon irgendwie ein Fantasy-Spiel hat, da kann man das Gelände prima für wiederverwenden. Ne? Das ist ja, es ist jetzt nicht so Heroic Scale, ist ja dieses historische, ne? Aber ich habe zum glücklicherweise jede Menge Mordheim-Gelände und ja, das kann ich da prima einsetzen. Ich muss jetzt nicht irgendwie Warhammer, ich bin da immer so ein bisschen, das ist für mich so ein Grund, warum ich nicht mit diesem Western-Spiel zum Beispiel anfange, weil ich keine Lust habe, nochmal neues Gelände zu holen und ich die nicht und ich die Cowboys nicht in meinem Fantasy-Gelände rumrennen lassen möchte. Aber da geht's. Ja. Und ja, und es gibt zum Glück ja von so Sachen wie Warlord Games oder sowas. Ich meine, ja, ist glaube ich Warlord Games. Die haben ja auch so geile Sets, wo man dann halt so historische Gelände mit nachbauen möchte. Ne? Also die haben zum Beispiel hier diese Waterloo-Höfe. Jetzt fliegt mir hier eine Fliege ums Mikrofon und summt
doch,
da rein.
Doch. Ich habe sie auch gehört.
Arschloch.
Nee, ich weiß aber, was du meinst. Die haben das Waterloo-Gelände von Warlord. Genau, aber du kannst Silverbayonet, wie du schon sagst, mit allem Möglichen halt spielen. Ich nutze zum Beispiel ganz viel meine Holzhütten, die ich noch aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg habe. Perfekt. Weil unsere Kampagne spielt halt viel in Ostpreußen, weil wir halt auf der einen Seite eine russische Bande haben und auf der anderen Seite meine Braunschweiger aus Oels. Und da kann man halt total viel coole Sachen machen. Da bist du halt echt sehr flexibel. Oder wenn du halt irgendwie sagst, du musst ja auch nicht irgendwie mit Dörfern oder so spielen. Es kann ja auch viel einfach auf einer Landstraße passieren. Dann brauchst du halt nur ein paar Bäume, kannst aus dem Garten ein paar Steine mitnehmen, kaufst dir irgendwie so 500 Gramm Islandmoos und dann reicht eine grüne Matte. Das Islandmoos gibt super geiles Buschwerk ab, unter Buschwerk.
Ein paar Bäume. Du hast da auf deinem Instagram-Kanal auch ein quasi Tutorial zu gemacht, ne, glaube ich.
Ich habe mal gezeigt, wie ich so eine Platte zusammenbaue, richtig. Oder wie ich die aufgestellt habe oder was ich da für Setups aufbaue, genau. Aber das ist eine gute Idee. Ich könnte das eigentlich mal machen. Ich mache da einfach mal ein paar Bilder von und lade die nochmal hoch. Dann habe ich wirklich mal so ein gutes Setup. Das ist eine super Idee. Mache ich einfach nochmal.
Voll gut.
Dann kann man das nämlich sogar richtig gut nutzen. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Haha.
Mensch.
Ja.
Ja, genau.
Und ich hoffe, ich komme jetzt dann, da ich jetzt erstmal sehr viel abhaken konnte, dass ich jetzt dann demnächst mal dazu komme, den La Aison Hof mal nachzubauen. Der hat nämlich, das Warlord-Ding hat so von den Ausmaßen also ziemlich genau die Größe für ein Silver Bandit-Brett Spielfläche.
Mega gut.
Ja. Mega gut.
Also du kannst ja eigentlich alles nutzen, von 60 bis 90 Zentimeter kannst du alles spielen. Aber wenn wir mal zusammen zocken, wir müssen unbedingt aus dem Italy-Buch dieses eine Szenario mit den versetzten Friedhöfen spielen. Das ist mein absolutes Lieblingsszenario und das macht jedes Mal richtig Bock, wenn man das spielt.
Finde ich gut. Da haben wir bis letztens eins rausgespielt und das war richtig hart. Meine Fresse.
Ja, das mag ich auch an dem Ding so. Also jetzt nochmal für die Zuhörer. Also wenn ihr das Grundbuch kauft und ihr denkt euch so, boah, das fetzt, da habe ich Bock drauf. Wenn ihr richtig, richtig coole Szenarien haben wollt mit wirklich coolen neuen Mechaniken, kann ich euch echt nur das Shadows of Calabria, das Italy-Buch empfehlen. Der TC Steven hat das Ganze auch so geschrieben, dass wenn du dir ein bisschen Mühe gibst beim Storytelling, kannst du jedes dieser Szenarien auch aus Kalabrien lösen und kannst es einfach in irgendeine x-beliebige Kampagne implementieren. Da sind ein paar richtig coole Sachen drin, wie zum Beispiel die Roaming Patrols. Dann hast du einen Würfelwurf, dass auf einmal vielleicht eine befeindete oder befreundete Patrouille von Soldaten auftaucht. Du hast Mechaniken dafür, dass Untote neu spawnen können, weil in Kalabrien geht es hauptsächlich um den Nekromanten, der dort sein Unwesen treibt. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wenn du so ein leichtes Faible für Untote hast,
ja.
Überspring vielleicht einmal die Karpaten und geh direkt nach Kalabrien. Und wenn du dann sagst, ich will noch mehr haben oder du willst vielleicht mal einen Vampir umlegen, dann kannst du dich nochmal ganz gut in die Karpaten orientieren. Das wäre so meine Empfehlung, wenn man damit anfängt, weil das Buch ist wirklich, wirklich gut geschrieben.
Ja, mit sehr viel Flavor und ich finde die Kalabrien-Modelle, die dafür rausgekommen sind, die finde ich auch echt top. Also da waren hier und da, gerade bei den frühen Monstern, die so rauskamen, waren schon ein paar, die ein bisschen nach Kaugummi aussahen, muss ich mal sagen. Ne? Aber hier diese Geister, wo ich die gesehen habe, ne? Diese Linieninfanterie-Geister.
Ja, die können einiges.
Sind die cool.
Ja, das Junge. Ist immer bei Northstar ist das immer so ein bisschen schwierig. Ich habe da immer das Gefühl, es ist immer so, 60% hat der Skulptor richtig Bock drauf und bei 40% weiß er nicht genau, wie er das machen soll, zieht den Job aber durch.
Er hat sich immer Mühe gegeben.
Ja, genau, er war redlich bemüht.
Ja.
Aber da ist auch das Internet voll mit irgendwelchen Proxys. Such dir das Monster raus.
Total.
Irgendwie nach.
Ja, oder nimm dir irgendein anderes Monster. Ne? Also ich habe auch, wir haben hier ich habe mir vor Jahren mal so ein Viech, hatte ich das schon selber gedruckt, ich weiß gar nicht mehr. Das ist im Prinzip, sieht das aus wie ein Mann, der in Richtung, also ein nackter, dürrer Mann, der aber in so eine Art vierbeinige Spinne mutiert ist, total widerlich.
Geil.
Ne? Und den, oder dieses Schneckenmonster, was man von War Scenery, die hatten den mal umsonst zum Download, so ein fiese Schneckenmonster. Ne? Ach, krass. Man kann so viel dafür verwenden. Ne? Denkt euch eure eigenen Szenarios aus oder nehmt, was ihr da habt und bastelt rum. Ne? Also ich finde, es ist ein ganz tolles Spiel, macht mir unheimlich viel Spaß, weil es halt auch schnell geht und gerade für Leute, die vielleicht nicht viel Budget dafür ausgeben wollen oder können und nicht viel Zeit haben. Absolut empfehlenswertes narratives Spiel. Ich finde ihn, also genau, narratives Gameplay, so Kampagnen-Gameplay ist immer das, was ich persönlich so am liebsten mache.
Da kann ich auch nochmal dir, lieber Zuhörer, sagen, wenn du da jetzt reingelesen hast und dir das angeguckt hast und sagst, boah, ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe definitiv zwei Szenarien auf Deutsch auf der Schippe, wenn du mich über Instagram anschreibst und mir sagst, hey Marc, kann ich vielleicht das Szenario haben? Ich stelle dir da gerne mal eine Dropbox zur Verfügung. Melde dich einfach, weil das sind zwei Szenarien, die ich geschrieben habe für eine Game-Demo auf der KeepemCon und die sind dafür ausgelegt, dass man die auch mit relativ wenig Material und wenig Aufwand spielen kann. Wenn du da mal so reinschnuppern möchtest, könnte das vielleicht was für dich sein.
Tipptopp. Magst du sonst noch irgendwas sagen? Sonst würde ich nämlich, ich glaube, wir sind relativ durch, haben auch schon eine ordentliche Zeit erreicht. Sonst würde ich sagen, machen wir den Sack zu.
Ich würde auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an dich sagen, dass ich hier vorbeikommen konnte.
Ja, danke, dass du da warst.
Dass wir uns so smooth unterhalten haben. Hat echt viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vor allen Dingen, ja, wie gesagt, ne, wir kennen es ja auch schon ein bisschen was länger und teilen ja das ein oder andere Hobby. Das ist dann immer schön.
Ja, wir laufen uns dann immer so zufällig über die Füße, ne? Irgendwie entweder mitten in Wolin oder dann halt irgendwie. Jetzt einfach mal online, indem ich feststelle, dass du voll den bekannten Podcast hast.
Ich gebe mir Mühe. Immer da zu sein, wo es irgendwie so ein bisschen abgeht. Ja, und dann spätestens dann hoffentlich dann demnächst, wenn ich die Platte fertig habe. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Jahr in Jülich auf dem Epochenfest.
Auf jeden Fall.
Ist ja nur ein Jahr hin.
Cool. Aber was ist das schon? Ja, was ist schon ein Jahr?
Wir reden ja hier immerhin von Geschichte. Ja, prima.
Richtig.
Dann, nochmal vielen Dank. Partisan Design auf Instagram. Haltet die Ohren offen. Demnächst Spatenfunk, der erste inoffizielle deutsche, wie hieß es noch? Meine Güte. Trench Crusade Podcast. Ne? Und ich habe gehört, ihr habt ein richtig cooles Logo.
Ja, das hat so ein mega cooler Typ gemacht. Wie hieß der gleich noch?
Den Namen hab ich auch vergessen, aber ich glaube, der ist ein bisschen daran schuld, dass ihr euer Release erst am 3. habt.
Ja, aber dafür hat er uns ein mega geiles Logo gebaut.
Vielen Dank. Ja, dann bis demnächst mal. Ich glaube, nächste Woche, die nächste Wochenshow mache ich wieder mit dem Grabowski zusammen und wir reden, meine ich, über Elder. Aber morgen erstmal GovOrgs Folge 1 aufnehmen. Marc, mein Lieber, ich wünsche dir einen schönen Abend.
Danke, gleichfalls.
Und dann hören wir uns. Ciao.
Oh, bis dann.
Bin presents The Heresy Rebel Wednesday. Tonight, two heavyweight old gods talking about their visions and upcoming battles and campaigns during the Age of Darkness and the Warhammer 30K Horus Heresy setting. The Heresy Rebel Wednesday, only available at Bin.